Da stecken wir gleich so in dem Dilemma drin, was wissen wir und was können wir wirklich verstehen. Also insofern ist es immer besser zu sagen, so viel wie möglich zu erhalten, weil wir haben einfach noch nicht voll verstanden, wo wir jetzt welche Art warum brauchen. Vielleicht können wir es auch nie wirklich nachvollziehen.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie hören die Wissenswerte im RBB24 Inforadio mit Lena Petersen. Stellen Sie sich vor, es gäbe nur noch eine Baumart, eine Blumenart und auf dem Teller landet jeden Tag das gleiche Gemüse. Das wäre nicht nur extrem trostlos, sondern aus ökologischer Sicht katastrophal. Wir brauchen die biologische Vielfalt. Wir brauchen die Millionen von Arten, damit unsere Ökosysteme stabil bleiben. Fehlt die Vielfalt, fehlt uns letztlich die Lebensgrundlage. Genau deshalb haben vor etwas mehr als 20 Jahren 196 Länder ein Übereinkommen erarbeitet, das dafür sorgen soll, dass die biologische Vielfalt geschützt wird. Über Biodiversität, wie wir Flächen nutzen und wie wir damit die Artenvielfalt beeinflussen, darüber spreche ich mit Kirsten Thonicke. Sie ist Geoökologin, leitet stellvertretend die Abteilung Erdsystemanalysen im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und sie ist Sprecherin des Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität. Hallo, Frau Thonicke.
Hallo, ich grüße Sie.
Fangen wir am besten mal mit den absoluten Basics an. Also dieser Begriff Biodiversität, der taucht immer wieder auf. Was genau sich jetzt dahinter verbirgt, das ist aber vielleicht einigen gar nicht so ganz klar. Also könnten wir zum Beispiel den Begriff Artenvielfalt synonym dafür verwenden? Ist das das Gleiche? Ist das doch ein bisschen was anderes?
Es ist doch ein bisschen was anderes. Also die Artenvielfalt ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Komponente des Begriffs Biodiversität, aber wir wollen einfach auch die genetische Vielfalt, die vielleicht innerhalb einer Art existieren, beschreiben, aber auch hinweisen, dass wir die Vielfalt an unterschiedlichen Lebensräumen brauchen. Also das Feuchtgebiet, den See, den Wald, die wilde Wiese und das alles zusammen bietet ganz unterschiedliche Lebensräume, eben für die ganzen vielen verschiedenen Arten. Also dass wir auch einfach da ein viel konkreteres Bild der Landschaft vor Augen haben und darum geht es.
Also das heißt, die Biodiversität ist dann tatsächlich noch ein bisschen komplexer auch als die Artenvielfalt, kann man sagen.
Ja, genau. Wir wollen einfach auf die Vielfalt der Ökosysteme, die genauso gebraucht werden, hinweisen, weil sich darüber einfach der Lebensraum vieler verschiedener Arten noch viel besser mit schützen kann. Also der Naturschutz hat ja eben auch angefangen zu sagen, da ist eine besondere Art, die muss geschützt werden. Aber die fühlt sich eigentlich am wohlsten, wenn sie eingebettet ist in ein ganzes komplexes Netzwerk mit verschiedenen vielen anderen Arten, sei es im Boden, im Wasser, überirdisch. Und da ist einfach dann die Vitalität viel besser zu schützen. Und wir haben eigentlich viel mehr erreicht, als die eine Art zu retten.
Und ich habe das ja auch eingangs schon gesagt, dass die Biodiversität extrem wertvoll für uns Menschen ist. Jetzt kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass es auch ein paar Leute gibt, die sagen, naja, drei Insektenarten weniger ist dann vielleicht doch gar nicht so schlimm. Also was entgegnen Sie denen denn?
Ja, das ist immer ein bisschen schwieriger, weil wir uns fragen müssen, ob jetzt diese drei Insektenarten vielleicht die sind, die dafür sorgen, dass die Obstbäume in den Gärten bestäubt werden oder die Wiese bunt bleibt und die Arten sich dort halten können. Was damit so ein bisschen verbunden ist, ist, dass dadurch, dass wir Menschen ja mittlerweile überwiegend in Städten leben, das ja nicht so direkt merken. Also unsere Güter, was wir im Supermarkt kaufen wollen, die sind ja trotzdem irgendwie da. Also es ist, dieser Verlust ist nicht unmittelbar zu spüren. Aber auf lange Sicht ist er vielleicht schon zu spüren, weil es könnte sein, dass genau diese drei Insektenarten Schlüsselarten darstellen, die eben für das Funktionieren eines Teils des Ökosystems eben extrem wichtig sind. Und wir Forscherinnen und Forscher sind da irgendwie dabei, eigentlich hinterher zu rennen und zu verstehen, wie diese Netzwerke aufgebaut sind und zu sagen, okay, Moment, wenn jetzt diese Schlüsselarten wegbrechen, dann degradiert das Ökosystem. Und das ist sozusagen so ein schleichender Prozess, wo wir ganz oft vielleicht viel zu spät mitkriegen, dass sich was degradiert hat und da ganz am Anfang vielleicht entscheidende Arten weggebrochen sind. Und da stecken wir gleich so in dem Dilemma drin, was wissen wir und was können wir wirklich verstehen. Also insofern ist es immer besser zu sagen, so viel wie möglich zu erhalten, weil wir haben einfach noch nicht voll verstanden, wo wir jetzt welche Art warum brauchen. Vielleicht können wir es auch nie wirklich nachvollziehen. Deshalb halt auch besser, lieber das ganze Ökosystem intakt halten.
Und lässt sich denn auch ausmachen, wodurch wir die Biodiversität besonders gefährden? Gibt es da irgendwie diesen einen Faktor, von dem wir wissen, damit machen wir am meisten zunichte?
Ja, es sind hauptsächlich die Landnutzungsänderungen, wie wir immer versuchen zu beschreiben. Also die Entwaldung für Ackerflächen, für intensiv genutzte Weideflächen, der Verlust der Naturräume allgemein. Ob wir jetzt eine vierspurige Autobahn bauen, die Siedlungen erweitern, ja, natürliche Wiesen durch intensive ersetzen, diese ganze Nutzbarmachung des Landes für unsere teilweise sehr industriellen Zwecke, die sind eigentlich die größten Treiber, weil die einfach den natürlichen Lebensraum und damit eben unsere Biomassespeicher, unsere Wasserretentionsflächen einfach einschränken und damit die Funktionsfähigkeit einschränken und den Arten den Lebensraum nehmen. Der andere Faktor sind Verschmutzung. Die spielen eine große Rolle. Und dadurch, dass wir so viel durcheinander bringen, natürlich auch invasive Arten. Aber wenn wir am meisten wieder gut machen wollen, dann ist es am besten, eben genau diese Flächenverluste für unseren Naturraum einzudämmen.
Und in Ihrer Forschung und in Ihrer Lehre, da spielt auch ein Leitgedanke eine große Rolle. Sie haben das eingangs auch schon angedeutet, also die Erde als System zu begreifen. Das ist ja auch nochmal ein Schritt weiter, als jetzt von einzelnen Ökosystemen zu sprechen. Also inwiefern ist denn dieses Verständnis aus Ihrer Sicht gerade im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt wichtig, wirklich auch so ein ja, globales System zu erkennen?
Ganz platt gesagt, es hängt alles mit allem irgendwie zusammen oder nichts existiert nur wirklich für sich alleine. Wenn wir früher so an Naturschutzgebiete gedacht haben, dann haben wir gedacht, so ja, da ist auf der Karte ist da das Schutzgebiet und da drin ist alles schick und außenrum können wir ja machen, was wir wollen. Und wir begreifen mehr und mehr, die sind natürlich nicht alle losgelöst, sondern da fließt ein Fluss durch und wenn der schmutziges Wasser reinbringt, dann ist es natürlich schlecht. Ist natürlich verboten, weil der darf ja nicht den Dreck ins Naturschutzgebiet bringen. Aber wenn wir uns mal versuchen, es so ein bisschen vorzustellen oder eben auch über Grundwasser oder die ganzen Sachen, die im Boden passieren. Das heißt also, alles ist irgendwie in einem Verbund drin. Es ist durchs Wetter, durch das Klima beeinflusst. Bestäuber fliegen hin und her und tragen eben auch von verseuchten Gebieten vielleicht Sachen in die geschützten Gebiete mit rein. Und wenn wir dann noch weitergehen, dann haben wir natürlich unsere Ökosysteme, die global wichtig sind, eben für den globalen Kohlenstoffkreislauf oder für den Wasserkreislauf und damit für das Klima. Und das ist eben die Faszination Erde, dass darüber, über die großen Waldgebiete, die wir in den tropischen Regenwäldern, allen voran der Amazonas-Regenwald haben, aber eben auch die Taiga in Sibirien, die großen Nadelwälder in Nordamerika, das sind einfach wichtige CO2-Aufnahmegebiete, die speichern das in diesen riesigen Waldflächen im Boden, eingefroren im Permafrost. Das sind sozusagen die einfach das ganze Erdsystem auch mithelfen, stabil zu halten. Und wir brauchen diese stabilen, großen Naturräume, um eben unser globales Klima zu schützen und dafür zu sorgen, ja, dass das Klima stabil bleibt, nicht noch variabler wird, als wir es jetzt schon erfahren. Und dann Gebiete plötzlich durch Extreme in Mitleidenschaft gezogen werden, wie das, was wir nicht mehr kontrollieren können. Und besser funktioniert es noch, wenn es nicht einfach nur Waldflächen sind, sondern wenn es Flächen sind, die eben sehr, sehr viele Arten haben. Weil die können wieder dieses Netzwerk aufbauen und können einfach dafür sorgen, dass der Wald insgesamt fit, gesund, stabil ist, den Boden stabil hält und das Wasser stabil hält. Ja, und deshalb ist es ein großes Erdsystem, wo wir eingebettet drin leben.
Indien und Pakistan, die haben gerade eine beispiellose Hitzewelle. In Deutschland fehlt im Frühjahr sehr viel Regen. Die Weltwetterorganisation sieht jetzt auch schon ein 50-50-Risiko, dass wir in Zukunft, in naher Zukunft, eine Erderwärmung von 1,5 Grad erleben werden. Das alles sorgt ja dafür, dass der Klimawandel noch stärker auch in unser Bewusstsein rückt. Und wenn wir jetzt sagen, wir versuchen, das Klima zu schützen, schützen wir dann auch automatisch dadurch die Biodiversität oder müssen dafür noch ein paar andere Schalter umgelegt werden?
Sagen wir mal so, man kann da sehr gute Synergieeffekte nutzen, wie man immer so schön sagt. Diese Warnung von der Weltmeteorologischen Organisation ist ja ein Zeichen darauf, was ich gesagt habe, die Klimavariabilität nimmt zu. Also es ist so ähnlich wie beim CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Erst war es in einzelnen Jahreszeiten über den 400 ppm in der Atmosphäre und dann war es irgendwann ein paar Jahre später dauerhaft. Und diese Warnung, dass wir schon in einem extremen Jahr die 1,5 Grad schon mal erreichen, ist sozusagen ein Warnsignal, dass wir uns im Mittel darauf hinbewegen, dass dann irgendwann das komplett erreicht ist. Also diese Warnsignale müssen wir wirklich ernst nehmen. Wenn wir das Klima stabilisieren, erreichen wir automatisch auch, dass eben unsere großen, wichtigen Ökosysteme, die großen Waldflächen auch stabil sind, beziehungsweise es vielleicht noch gerade so klappt, diese Klimaextreme, die sowieso auftreten, noch einigermaßen zu ertragen und denen eben die Chance geben, sich zu erholen. Was wir aber darüber hinaus noch mehr brauchen, ist eigentlich groß zu renaturieren auf Flächen, die degradiert sind und auch die Flächen, die wir ja brauchen für unsere Ernährung, für die Medizin, für die Baumaterialien, alle Leistungen, die die Natur uns ja liefert, die müssen wir ja managen, aber wir können sie nachhaltiger managen. Und mit diesen Maßnahmen erhalten, renaturieren, nachhaltig managen, können wir es schaffen, auch in diesen jeweiligen Gebieten auch die Artenvielfalt, die Biodiversität insgesamt zu schützen oder wiederherzustellen. Und damit hoffen wir, dass wir dann entsprechend auch eine bessere Stabilität erreichen können, dass die dann einfach genügend Puffer, würde man sagen, um jetzt eben solche Extremereignisse, die das Klima dann bringt, auch gut auszuhalten, beziehungsweise sich schnell wieder davon zu erholen.
Und Sie haben gemeinsam mit insgesamt 45 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 10 Must-Knows aus der Biodiversitätsforschung zusammengetragen. Also 10 Dinge, die wir wissen sollten. Das liest sich ein bisschen wie so eine To-Do-Liste für unseren Planeten. Da heißt es zum Beispiel planetare Gesundheit stärken. Welche Gesundheit ist damit genau gemeint und wie hängen denn Biodiversität und Gesundheit da zusammen?
Wir leben ja nicht losgelöst von der Natur. Und die planetare Gesundheit ist schon das Wohlbefinden der Menschen überall auf der Erde. Und was wir damit aufzeigen wollten, ist, dass wir durch die Zerstörung des Naturraums auch viel stärker in Kontakt gekommen sind mit Viren, die uns nicht gut tun. Das hat damit zu tun, dass dann die empfindlichen Arten dort in den betroffenen Gebieten aussterben oder absterben erstmal. Aber weil, wie wir sagen, so die Generalisten, die überall klarkommen, die leben dann einfach in den menschlich genutzten Räumen weiter. Und dadurch passiert es und ist schon in der Vergangenheit passiert, dass eben diese Krankheiten auf den Menschen übertragen werden. Das heißt also, wir schützen die planetare Gesundheit, das Klima und die Biodiversität, wenn wir aufhören, die Natur zu zerstören. Andersherum haben wir aber auch persönlich ganz viele Möglichkeiten, für uns selber etwas zu tun. Also eine gesunde Natur stellt uns eine ganze Menge Leistungen bereit. Wir können Pilze sammeln gehen, wir können Beeren sammeln gehen, wir können uns einfach an der Natur erfreuen. 120 Minuten wöchentlich in der Natur ist gut für die mentale Gesundheit. Also es gibt verschiedene Ebenen, wie wir sagen können, in einem gesunden Verhältnis, wie wir mit der Natur leben, wie wir sie nutzen, ist ein gesundes Verhältnis und da müssen wir so ein bisschen was gerade rücken.
Aber das heißt letztlich, was Sie eingangs gesagt haben, das ist dann auch eine Pandemievorsorge für uns.
Auf jeden Fall. Die aktuelle Pandemie ist ja auch deshalb so schlimm, weil sie eben durch die Globalisierung, in der wir leben, ganz schnell vom Ursprungsort überall in der Welt verteilt war und hängt natürlich auch mit der speziellen Charakteristik genau dieses Virus zusammen. Aber ja, genau das wird auch gefordert von ganz vielen Forscherinnen und Forschern, die sich genau mit diesem Teil der Biodiversität beschäftigen und eben sagen, auch hier Naturraumzerstörung Einhalt gebieten, hilft auch, weitere Pandemien zu verhindern.
Und an einem anderen Punkt bin ich auch noch hängen geblieben bei den 10 Must-Knows. Da heißt es, unsichtbare Biodiversität beachten. Sind damit dann Mikroorganismen gemeint oder was genau ist das Unsichtbare?
Das Unsichtbare ist das, was wir nicht so einfach so sehen können. Also was steckt im Boden, genau, die Mikroorganismen, die Bodenlebewesen, Pilze, was auch immer. Das ist für uns schwer zu erfassen und überraschenderweise ist es auch gar nicht so gut erforscht im Detail, dass man jetzt ganz konkret die Biodiversität bestimmen könnte, dass man vielleicht so eine Art Verlaufskontrolle machen könnte. Okay, wie viele Individuen gibt es denn von dem einen? Also bei Mikroorganismen ist man ja dann schnell im Milliardenbereich. Das ist ja alles schwer zu zählen. Und auch in den aquatischen Gebieten, also in so einen Seen und Flüssen, haben wir so ein grobes Verständnis. Aber weil wir es nicht so gut sehen können, ist es schwierig, auch da zu verfolgen, wie der Zustand der Seen sind. Und was eben da alarmierend zutage trat, was unsere Kolleginnen und Kollegen da zusammengestellt haben, ist, dass eben die Anzahl der Tiere, der Wirbeltiere, die eben in unseren Frischwasserökosystemen leben, in unseren Seen und Flüssen, ganz stark zurückgegangen sind. Die sprechen halt von 84%, die verloren gegangen sind. Das heißt also, wir haben nicht so gut im Blick, wie es den Organismen dort geht und wenn man den Teil zum Beispiel liest, dann lernt man mehr und erschrickt sich, was wir alles nicht wissen. Und man hat aber im Gleichen gedacht, das gibt ja so viele Bodenspezialisten und ganz viele, die sich auch mit den aquatischen Systemen beschäftigen. Aber so richtig gut das Verständnis haben wir nicht. Was, glaube ich, schon ganz hoffentlich schon vielen bekannt ist, ist die sogenannte Lichtverschmutzung, also der Verlust der Nacht. Das haben wir da eben auch zusammengestellt, um nochmal anzumahnen, dass es auch ein Schutz ist, wenn eben nicht so viel Lichtverschmutzung in den Städten, in den Dörfern, Randgebieten ist, weil eben hier wir natürlich, sagen wir mal, so eine Art Kulturlandschaft haben, Stadtumwelt haben, wo die Tiere sich angepasst haben, aber die brauchen halt einen Tag- und Nachtrhythmus. Und wenn der gestört ist, dann kommen die halt nicht so richtig zur Ruhe und sind sozusagen ständig im Aktivitätsstress, um das mal so ein bisschen plakativ zu sagen. Aber auch wir selber schlafen eigentlich besser, wenn wir wirklich das richtig dunkel haben. Diese Dinge wollen wir einfach damit ansprechen und darauf auch nochmal aufmerksam machen und zu sagen, okay, die Nacht soll ruhig sein, wir müssen mal so ein bisschen tiefer unter die Oberfläche gucken, was da eigentlich los ist, wie es dem Teil unserer Ökosysteme geht, auch um noch mal besser zu verstehen, das sind eigentlich die Träger, der Boden ist der Träger auch für einen intakten Wald, für die intakte Wiese. Wie diese Sachen zusammenhängen, wissen wir vereinzelt. Wie es im Einzelnen auf alle Bereiche auf der Welt zu übertragen ist, werden wir sehen. Da tappen wir halt noch im Dunkeln.
Also vieles, was es noch in dem Punkt zu erforschen gibt. In Ihrer Forschung untersuchen Sie ja auch, wie ein verändertes Klima und eine veränderte Landnutzung Lebensräume und die biologische Vielfalt beeinflussen. Und bei Ihrer Arbeit ist mir ein Begriff auch aufgefallen, die funktionale Diversität, die spielt auch eine Rolle. Wieder ein neuer Begriff, das soll zum Beispiel bei Wäldern ganz wichtig sein. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein bisschen abstrakt. Aber man hat festgestellt, als man versucht hat, vor vielen Jahren zu untersuchen, wie viele Arten unterstützen denn wie viel Produktivität oder wie viel Biomasse, ist man irgendwie an Grenzen gestoßen, hat irgendwie festgestellt, oh, so richtig gut kann ich es irgendwie nicht erklären. Und auch, weil Pflanzen natürlich clever sind. Die haben viele verschiedene Eigenschaften und über die Arten hinweg haben die halt manche ähnliche Eigenschaften und Natur ist sehr faszinierend und vielfältig eben. Was man da festgestellt hat, ist, dass man es aber an bestimmten, wie wir es nennen, so funktionellen Merkmalen festmachen kann. Also die Holzdichte ist den Leuten ja eher so ein bisschen bekannt. Also Kiefer ist eher so ein bisschen weich. Deshalb muss man bei den Kieferholzmöbeln so ein bisschen aufpassen. Und die anderen Holzarten, die sind so ein bisschen stabiler. Da kann ich mir dann irgendwie Parkett ins Haus legen. Und das ist nicht so empfindlich. Aber das ist im Prinzip auch so ein Phänomen. Die schnell wachsenden Bäume, das sind die, die oftmals so eine Brachfläche als erste dann auch besiedeln. Die wachsen schnell, die haben, wir sagen auch so ökonomische Strategie, schnell wachsen, aber auf Kosten einer geringeren Holzdichte, was eben heißt, dass man vielleicht gegen Dürre nicht so gut angepasst ist oder schnell vom Wind umgeworfen wird. Aber dann kommen so die stetigen langsam, die nehmen sich mehr Zeit und plakativ beschrieben und investieren eben auch mehr in vielleicht langlebige Blätter und die kommen dann später durch. Und man hat eben versucht, über diese Eigenschaften, diese Strategien so ein bisschen zu erfassen, wie das denn alles irgendwie zusammenhängt. Und was man festgestellt hat, ist, dass eben diese Eigenschaften, auch wie die Blätter aufgebaut sind, wie lang die am Baum sind, dass die einfach besser beschreiben, wie produktiv was ist. Also wie viel Photosynthese betreiben die, wie viel Blätter haben sie dann letztendlich auf, wie schnell wachsend sind sie. Und was wir versuchen, ist eben genau diese Eigenschaften in unseren Simulationsmodellen aufzunehmen, um eben zu verstehen, wenn wir jetzt so eine Vielzahl von diesen funktionellen Eigenschaften haben, dann ist es ja eine funktionelle Diversität. Und können wir das gut in Beziehung setzen, eben mit wie viel Biomasse hat ein Wald, wie schnell kann er sich erholen? Das sind sozusagen die aktuellen Forschungsfragen, mit denen wir uns beschäftigen und wo wir auch wiederum über diesen Weg versuchen wollen zu verstehen, wie stabil sind die? Und wir stellen fest, ja, sie sind's. Und aber wie robust ist das unter Klimawandel? Und da sehen wir halt auch viele überraschende Effekte. Abgesehen davon, dass natürlich ein diverser Wald sich besser erholen kann als eine Monokultur. Aber auch wie schnell geht das? Wie lang braucht das? Ja, das sind so unsere spannenden Arbeiten.
Und gerade verlieren wir ja ganz viel biologische Vielfalt. Also wenn es uns jetzt tatsächlich gelingen würde, die Reißleine zu ziehen und die Arten und die biologische Vielfalt, die wir haben, tatsächlich zu schützen, könnte sich denn dann auch wieder so ein Gleichgewicht herstellen? Oder müssen wir ab jetzt eigentlich immer davon ausgehen, dass unsere Ökosysteme auf einem wackeligen Fundament stehen?
Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen, weil es global sehr stark darauf ankommt, wo man sich befindet. Wenn wir in Gebieten sind, die schon lange stark landwirtschaftlich genutzt sind, wo viel Pestizide eingesetzt wurden, würde ich sagen, stehen wir auf wackeligen Füßen. Aber solange wir es schaffen, so eine Art Biotopverbund auch zu haben mit eben naturbelassenen, nachhaltig bewirtschafteten Flächen, dann ist vielleicht genau dieser Austausch möglich, dass wir mit den Arten klarkommen, die wir haben. Was wir aber ganz konkret sagen müssen, global geht der Artenverlust weiter. Genau aus diesem Grund hat sich ja die Weltgemeinschaft zum Ziel gestellt, die Biodiversität zu schützen, den Verlust zu stoppen und umzukehren. Eben auch, weil wir so ein bisschen Lotto spielen und nicht alles verstanden haben, können wir es uns einfach nicht leisten. Also wir brauchen mehr Arten, um alles auch stabil zu halten, weil wir sozusagen die fitten Ökosysteme brauchen für auch den Klimaschutz. Also es hängt alles mit allem zusammen. Und ich kann jetzt nicht so pauschal sagen, wir kommen mit dem klar, was wir haben, weil in manchen Gebieten reicht es eben nicht. Und das Entscheidende aber ist, dass wir am besten den Biodiversitätsverlust vielleicht stoppen können oder abwenden können, wenn wir eben die Ursachen bekämpfen. Also das, was ich eingangs sagte, Verlust an Naturräumen stoppen, die Verschmutzung stoppen, invasive Arten möglichst verhindern, also sozusagen an den Ursachen ansetzen und hier ganz viel arbeiten.
Eingangs hatte ich auch erwähnt, das UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt. Jetzt soll es ja auch ein neues internationales Rahmenabkommen geben. Das ist in der Mache, kann man sagen. Zuletzt konnten sich die rund 200 beteiligten Staaten aber auch nicht einig werden, wie das aussehen soll. Wie groß sind denn Ihre Hoffnungen auf einen Rahmen, der dann wirklich das Ruder rumreißt und die Biodiversität weltweit schützen kann?
Nicht so einfach zu sagen, aber die Notwendigkeit ist einfach da und der Druck ist sehr groß. Wir können es uns einfach nicht leisten, als Weltgemeinschaft hier zu versagen. Den Eindruck, den ich aber gewonnen habe, ist, dass ja die vor ein paar Wochen waren eben die Zwischenverhandlungen in Genf und die waren sehr kompliziert. Aber es gibt einen Entwurf, wo man noch an Formulierungen feilt. Und die Hoffnung ist, dass jetzt vielleicht über viele Aktivitäten dazwischen noch Argumente geliefert werden und dann eben auf der abschließenden Konferenz dieses Regelwerk verabschiedet werden kann, alle sich einig sind. Die Hoffnung besteht darin, dass sie einfach viel konkretere Ziele formulieren, die man im Einzelnen dann wieder nehmen kann, um sie sozusagen in nationale Bestimmungen zu übersetzen. Und auch gleichzeitig sind wir jetzt viel besser aufgestellt, was dann auch die Verlaufskontrolle angeht. Also es deutet sich an, dass es dann für die einzelnen Ziele viel konkreter werden kann, viel messbarer werden kann, um da dann irgendwie auch sagen zu können, okay, hier sind konkrete politische Maßnahmen notwendig, um eben der Verlust, der dort noch nicht eingedämmt werden konnte, eben aufzuhalten und umzukehren.
Frau Thonikel, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zu Gast bei den RBB 24 Inforadio Wissenswerten war Kirsten Thonikel. Sie ist Geoökologin, leitet stellvertretend die Abteilung Erdsystemanalyse im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und sie ist Sprecherin des Leibniz-Forschungsnetzwerk Biodiversität. Ich bin Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.